You're listening to Radio Golf Show.
Meine Damen und Herren, Boys and Girls, Ladies and Gentlemen, liebe Freunde, verehrte Widersacher, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Golfschau. Mein Name ist Frank Förster, schön, dass Sie uns heute wieder zuhören. Wir sind wie immer ohne Drehbuch und ohne Netz unterwegs. Unsere Gäste können alles sagen, was sie sagen wollen. Legenden geben sich bei uns ja recht regelmäßig die Klinke in die Hand, aber der heutige Tag ist sogar für uns eine Premiere. Wir freuen uns sehr, zum ersten Mal eine olympische Goldmedaillengewinnerin begrüßen zu dürfen. Radio Golfschau goes Eisrinne, our very first Olympic Champion. Herzlich willkommen, Sandra Kyriakis.
Einen schönen guten Nachmittag.
Ja, Nachmittag ist es noch, es ist noch hell draußen. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben unheimlich viel zu besprechen, von Golf über Bob, über Mental, über viele, viele Sachen.
Ich bin schon sehr gespannt,
ja, was ich
du
auch.
Dir für Fragen ausgedacht hast.
Boah, es ist ja mehr, es sind nicht mehr so Fragen, es ist mehr so ein Gespräch. Aber lass mich ein paar Bob-Fragen mal gleich vorneweg schmeißen, die mich persönlich interessieren. Warum gibt es keinen Vierer-Bob-Wettbewerb für Frauen?
Ich habe immer gesagt, vier Zicken in einem Bob geht nicht gut. Und ja, das ist, also es gab ja erst gar keinen Damen-Bob, der, also im olympischen Programm. Und es haben in den 90er Jahren so ein paar Mädels, ich sag mal, die Pioniere damit angefangen. Und dann wurde es 1999 im Sommer aufgenommen ins olympische Programm für die Olympischen Spiele 2002 in Salt Lake City. Und da haben dann so einige Rodlerinnen angefangen. Die bekanntesten 99 waren dann Susi Erdmann und Gabi Kolisch, die angefangen haben, dann Bob zu fahren. Und die haben das natürlich sehr, sehr schnell gelernt im Vergleich zu denen, die es schon ein paar Jahre versucht hatten. Und dann gab es auch die erste Weltmeisterschaft im Februar 2000, die war in Winterberg. Und da habe ich mir gedacht, da gehe ich mal hingucken, weil ich auch Susi und Gabi so verfolgt habe, was die machen und da so ein bisschen auf dem Laufenden war und hatte für mich schon im Kopf, boah, hast du schon irgendwie Bock, das zu machen? Und habe dann, ja, mich entschieden, im Mai 2000 oder eher im April 2000 entschieden, mal meinen damaligen Chef zu fragen. Ich war ja bei der Bundeswehr und ja. Und meine Rodelkarriere, die ich ja vorher hatte, war beendet. Und da habe ich dann im Mai 2000 angefangen mit dem Athletiktraining und habe dann im Oktober, genau am 19. Oktober 2000, das erste Mal in einem Bob gesessen. Fun Fact, mit meiner Schwester, weil ich keine Anschieberin hatte. Die war zu dem Zeitpunkt noch Schülerin und hatte Herbstferien. Und da habe ich gesagt, alles klar, zack.
Schieb mal an.
Rinn mit dir und ja, so fing das an. Also es gab da nur Zweierbob der Damen und dann hat man das natürlich versucht, dass man das angleicht an die Herren, aber es ist erstens so ein kostenintensiver Sport und es war eh schwierig, ich sag mal, Zweierbob-Teams bei Damen zu finden, genügend, dass auch so dieser Charakter eines Wettbewerbs entsteht und genügend Nationen da sind. Und es wird ja immer schwieriger, wenn man dann noch einen Viererbob finanzieren muss. Es gibt es ja seit 2022, gibt es ja Monobobs erste Mal olympisch.
Das gibt es ja nur für Frauen.
Genau, ja, damit eben die Frauen auch einen zweiten Wettbewerb haben. Ne? Mhm. Und dass man bei mir war es ja so, ich musste 4 Jahre warten, um eine Chance für eine Medaille zu haben. Und jetzt hat man ja schon mal 2 Chancen für eine Medaille. Das ist ja schon mal doppelte Ausbeute möglich. Und es gibt ja Sportarten wie Eisschnelllaufen, Biathlon, da gibt es ja so viele,
genau,
oder Skilanglauf, so viele Möglichkeiten, da an den Start zu gehen.
Mhm.
Die haben ja natürlich viel größere Möglichkeiten, dann auch Medaillen zu gewinnen. Ja.
Heißt es Anschieber oder Bremser? Hieß es früher nicht Bremser?
Ja, also historisch heißt es Bremser, ne, weil die waren ja dafür zuständig. Das Ding sind sie jetzt auch noch, ja. Also zumindest im Viererbob der Letzte ist dafür zuständig, dass gebremst wird. Aber natürlich ist auch immer wichtiger das Anschieben geworden. Und deswegen sagt man eigentlich beides: Bremser, Anschieber. Es ist jetzt nichts falsch und ja.
Ja, also ich finde Anschieber cool. Wie ist die Beziehung zwischen Pilot und Anschieber? Ich kann mir vorstellen, das ist eine ganz wichtige Beziehung. Nicht wie ein Golfer und ein Caddy, aber weil sie beide was machen. Aber ich denke schon, dass das sehr wichtig ist.
Na, vielleicht kann man das schon auch vergleichen mit dem Golfer und dem Caddy, ja. Also der Golfer muss ja ein Urvertrauen zu seinem Caddy haben und genauso ist das ja, der Anschieber vertraut seinem Piloten und umgekehrt. Natürlich muss der Anschieber ein bisschen mehr dem Piloten vertrauen und er vertraut ihm ja sich an, ja, dass er sicher pilotiert wird. Politiert wird, oh mein Gott.
Pilotiert ist auch ein tolles Wort.
Ja. Und ja, ich finde das schon wichtig. Das ist ja wie auch, es ist ja trotzdem ein Team, auch wenn es das kleinstmögliche Team ist, jetzt was ein Zweierbob angeht. Und da muss schon auch, für mich musste da immer eine gewisse Harmonie sein, sonst funktioniert das nicht. Also wenn man jetzt mit jemandem starten muss, den man nicht riechen kann, nicht leiden kann, den man einfach gar nicht mag, ich möchte jetzt die anderen Worte nicht so benutzen, dann wird das schwierig, da eine gute Performance hinzulegen. Das ist wie mit allem im Leben, ob das jetzt auf dem Golfplatz ist, wenn man in einem Flight ist, wo vielleicht jemand ist, den man von der ersten Sekunde gar nicht toll fand, weil er vielleicht mit dem Tages-Du ankam oder sowas, oder einen gleich versucht, Maß zu regeln, ja, also dann merkt man ja selber, wie dann in einem so dieses, ich habe eigentlich gar keinen Bock, mit demjenigen zu spielen, und dann soll ich so viele Stunden mit dem verbringen. Das hat man überall oder ganz normal auf Arbeit, wenn man einen Kollegen nicht, wenn das Klima schlecht ist, kannst du keine gute Performance bringen.
Wie viele Anschieberinnen hast du gehabt in deiner Karriere?
Oh, insgesamt, ich
15
glaube,
Jahre schon.
das habe ich, glaube ich, nicht wirklich gezählt. Müsste jetzt mal ganz schnell so 2, 4, 6. So zwischen, ich glaube, ich habe mal gezählt, dass ich mit 11 verschiedenen Anschiebern einen Weltcupsieg eingefahren habe.
Hallo, was ist das? Also ich habe mir da mal angeguckt, was du alles gewonnen hast. Das ist wie Arnold Schwarzenegger, der zum Schluss dann noch Governor von Kalifornien geworden ist. Wahnsinn. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber noch eine letzte Frage. Könntest du jetzt als deutsche Pilotin eine italienische Anschieberin haben im Weltcup? Das geht nicht.
Im Weltcup wäre das schon möglich. Das sieht man dann doch ein bisschen häufiger. Aber das Ziel ist ja, dass man auch bei Olympia startet. Und dafür brauchst du dann schon die Staatsbürgerschaft im Weltcup und auch bei Weltmeisterschaften. Da reicht, dass man so dieses gegenseitige Einverständnis und man hat quasi die Freigabe von dem Herkunftsland und auch die Annahme von dem Land, wo man für starten möchte. Dann ist das schon möglich, dass man jetzt auch ja, zwei verschiedene Nationen zusammen in einem Schlitten sieht.
Was für Typen Piloten, Bob-Piloten sind, das erfahren wir heute bestimmt auch noch. Aber lass uns mit dir anfangen als Person. Du bist, darf ich sagen, wann du geboren bist? Klar. Warum nicht?
Ja.
Star
Also
Wars.
ich habe zu meiner Oma, als sie mich angerufen hat zum Geburtstag, und das bedeutet ja schon viel, ja, habe ich zu ihr gesagt, Omi, ich bin jetzt halb so alt wie du.
Wow, das ist ja eine Ansage. Ja,
Genau.
liebe Grüße an die Omi.
Ja.
Das ist ganz toll.
Ja.
Also, du wurdest 1975 in Dresden geboren.
Richtig.
Was ist deine früheste Erinnerung aus deiner Kindheit?
Gott. Also ich glaube, da vermischt man oftmals Erinnerungen, die man, weil man ein Foto vielleicht kennt oder von Erzählungen irgendetwas. Oder ob es jetzt so wirklich real ist, ich könnte das jetzt gar nicht sagen. Für mich auf jeden Fall das Gefühl, wie ich meinen allerersten Wettkampf gemacht habe im Skilanglauf. Ich habe ja mit Skilanglauf angefangen und ich habe mich Ich weiß nicht, ob ich da schon 7 gewesen bin oder ob das kurz vor meinem 7. Geburtstag war, weil ich ja nur ein Winterkind bin. Und mein allererster Wettkampf und ich habe mich im Wald verlaufen. So früher waren ja die Wettkämpfe, ne, man ist gestartet, zack, in den Wald rein,
Ja.
irgendwo rumgerannt, wieder aus dem Wald raus und dann war die Ziellinie. Und ich habe mich verlaufen an so einem Knotenpunkt. Früher standen da immer so viele Fähnchenfarben und ich wusste, was weiß ich, meine Route war grün, rot, blau oder sowas. Und an irgend so einem Knotenpunkt, ich wusste nicht mehr, wo ich jetzt hin muss, in welche Richtung im Wald. Und ich habe einfach die Fähnchen nicht gesehen und bin erstmal falsch gerannt. Und dann war ich völlig frustriert, bin dann ins Ziel, hab geheult, weil ich so. Man will ja, ich bin so jemand, ich will ja nicht scheitern, ne? Also man will ja immer sein Bestes geben
Ja.
und überhaupt so diese Angst, dass ich falsch war und überhaupt nicht mehr wusste, wo ich hin musste. Und das so mit, ich sag mal, 7 Jahren,
Ja, das ist schon.
das habe ich mir gemerkt. Und dann den nächsten Tag hatte ich wieder einen Wettkampf. Und da hat dann mein Trainer, der auch mein Sportlehrer war, hat dann einen Älteren aus der Trainingsgruppe, der war wie so der Co-Trainer, sage ich mal, abgestellt. Der stand im Wald und hat von Weitem schon gerufen. Und dieses Gefühl, das weiß ich noch, wie das war. Jetzt komme ich an, jetzt laufe ich nicht falsch. Und dann habe ich mit dem Verlaufen die Silbermedaille gewonnen und ohne Verlaufen Gold.
Ja, also ich habe mir erst mal angeguckt und du hast schon erwähnt, du hast ja mit Langlauf angefangen, hast dann oder bist dann 1985 zum Rennrodeln gewechselt
Ja.
und dann erst 2000 zum Bobsport.
Genau.
Also 15 Jahre Rennrodel-Leistungssport.
Ja, nicht so ganz. Ich habe bis 97 Rennrodeln gemacht. Dann habe ich quasi, bin ich nicht weiter nominiert worden in der Mannschaft.
Ja.
Bin quasi entlassen worden aus der Nationalmannschaft. Und dann bin ich ganz normal, zu dem Zeitpunkt war ich Sportfördergruppe der Bundeswehr und dann habe ich die Chance bekommen, einen normalen Dienst bei der Bundeswehr zu machen. Bin dann nach Köln gekommen, 3 Jahre lang. Und das andere habe ich ja gerade schon erzählt, wann dann der Schritt gekommen ist. Also ich habe 3 Jahre gar keinen Sport gemacht.
Ah, okay.
So
Aber
um den Dreh.
dann das der Wahnsinn für mich ist, du hast mit 2000 mit dem Bobsport angefangen
Ja.
und 2002 deinen ersten Gesamtweltcup gewonnen. Wie macht man das denn? Also.
Ja, ich habe tatsächlich, das ging alles sehr rasend schnell. Ne? Ich würde sagen, eine Mischung aus, das war genau das, was ich wollte. Sicherlich auch eine Spur Talent. Und ja, also ich habe das einfach für mich total gefeiert und ich habe auch nicht so viel drüber nachgedacht. Natürlich, also zu gewinnen, seien wir doch mal ehrlich, das ist wie wenn du den Driver wegdonnerst, der fliegt kerzengerade raus und ist so weit, wie du noch nie gespielt hast. So fühlt sich das an zu gewinnen. Das ist einfach so diese Glücksgefühle und dann will man das ja immer noch mal. Ich gebe mich ja nicht zufrieden mit einmal den Driver geil getroffen. Ich will den ja immer treffen. Und so, das verfolgt mich irgendwie. Das nervt manche Leute, glaube ich auch, weil ich aus allem gerne eine Challenge mache. Macht mir irgendwo mehr Spaß. Und ich brauche immer so ein bisschen einen Anreiz. Ne?
Da
Also,
kommen wir auch noch auf jeden Fall drauf zu sprechen.
ja.
Wie ist es denn zu diesem Wechsel zum Bobsport gekommen? Gab es da jemanden, der gesagt, hey, probier das mal? Oder hast du gesagt, das will ich probieren?
Nee, gar nicht.
Einen Moment, einen Auslöser?
Ja, ich habe das ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass ich dann verfolgt habe, wie so andere Rodlerinnen den Wechsel gewagt haben. Und ich hatte das für mich auch so im Kopf und hatte eine Freundin, mit der ich auch schon gerodelt bin und die gleichzeitig, also noch ein bisschen eher mitten in der Saison wie ich quasi, entlassen wurde aus der Mannschaft. Und dann haben wir gesagt, ey, komm, wir machen das beide. Und wenn wir es schaffen, laufen wir Hand in Hand ins Olympiastadion ein. So geschafft. Hab nur ich's 2002. Aber trotzdem, das war was wahnsinnig Besonderes. Ich glaube, das hat keiner gedacht. Alles so, ja, so schnell kannst du ja nicht Bob fahren lernen, aber irgendwie habe ich, ich weiß noch so von der Reihenfolge, der 19. Oktober war ein Donnerstag. Dann habe ich zu meinem Trainer gesagt, naja, Ich fange mal von Kurve 3 an, also ein bisschen weiter unten. Und den nächsten Tag fing der offizielle Lehrgang von all denen, die es schon konnten, die Männer und Damen und alle zusammen, fing der offizielle Lehrgang an. Und dann habe ich mir gedacht, es wäre schon irgendwie ganz schön cool, wenn du dich auch einfach oben mit an den Start dann stellst. Mein Trainer ist schier, glaube ich, durchgedreht. Der hat gedacht, um Gott, und ich habe gesagt, ist doch egal. Also wenn es mich schmeißt, ist egal, ob ich von oben stürze oder von unten. Und von oben weiß ich den Unterschied vom Rodeln und es lässt sich ein bisschen besser fahren. Das kann nicht so schlimm sein, das ist nur für die erste Fahrt vielleicht ein bisschen komisch. Dann habe ich quasi an dem Donnerstagabend 3 Läufe von der unteren Starthöhe gemacht, wo manche 2 Monate rumgurken. Und den nächsten Tag bin ich dann
Und oben.
direkt mit nach oben. Meine Schwester, ich glaube, der ging es, müsste ich eigentlich mal fragen, wie die das für sich empfunden hat. Ich glaube, die hatte die Hosen ein bisschen voll, dass ich bekloppte große Schwester gleich nach oben wollte und von oben starten. Aber es hat super funktioniert und dann, ich weiß nicht, 4 Tage sind wir Bob gefahren. Vielleicht hatte ich 6 Läufe oder 8 Läufe und dann war der erste so ein kleiner Wettkampf. Ich hatte noch nicht mal eine Kufe, eine Wettkampfkufe. Ja, mit der Trainingskufe irgendwie runter und bin gleich Vierte geworden. Und dann hieß es ja, aufgrund der Leistung darfst du jetzt zum nächsten Lehrgang mit. Er war dann eine Woche später und den habe ich gleich gewonnen. Also das war alles sehr, sehr schnell. Das hat mich sehr überrannt. Und ich glaube, nachdem ich 4 Wochen überhaupt Bob gefahren bin, habe ich den ersten internationalen Wettkampf gewonnen.
Das ist
Und
Wahnsinn.
das war sehr cool, sich das nochmal so. Meine Eltern haben mir jetzt auch. Meine Mama hat die ganzen Zeitungsartikel gesammelt. Die hat mir jetzt so eine Mappe mitgegeben. Und das ist dann auch schon witzig, da einfach mal wieder drin so ein bisschen zu lesen.
Ja.
Ja.
Aber beim Rennrodler, ich meine, okay, die Rennrodler und die Bobfahrer, die fahren ja die gleiche Bahn. Also.
Genau, also ich habe immer gesagt, das ist irgendwo die perfekte Grundausbildung, die man als Rennrodler natürlich mitbekommt, weil man so ein Verständnis für die Bahn hat. Schon mal von Grund auf, was passiert mit Druck, diese ganzen, ich sag mal, auch physikalischen Vorgänge, die ja passieren, wenn man vielleicht zu viel, zu wenig, zu früh, zu spät lenkt oder in Kurven zu spät ein- oder ausfährt. Diese ganzen Dinge, die helfen einem dann schon enorm. Das heißt nicht, dass das jetzt jeder sicherlich kann, weil es haben ja auch andere den Weg gemacht vom Rodeln zum Bob. Aber ich sag mal, die bekanntesten. Und mit erfolgreichsten sind André Lange und ich und Susi Erdmann und auch Gabi Kolisch als erste Weltmeisterin, die halt schon dieses Wissen, was man sich einfach natürlich schon angeeignet hat durchs Rodeln, dann, man muss es halt nur, die Position ist anders. Und ich fand es ziemlich cool, weil im Bob konnte ich dann auf einmal alles sehen. Im Rodeln muss man ja immer so ganz flach fahren und Aerodynamik, Fahrlage einhalten. Das war nicht so mein Steckenpferd. Man hat zumindest immer gemeckert, ich habe keine gute Fahrlage. Und da hat nie wieder jemand was gesagt über meine Fahrlage, ne? Ja.
Aber von 85, sagen wir mal, von 85 bis 97, denke ich, dann warst du Leistungssportlerin Rennrodeln. Und du
Genau.
warst ja auch noch jung, als du damit angefangen hast. Gab es irgendwann mal Momente, wo du dir gedacht hast, boah, ich vermisse die ganzen Sachen, die meine Freundin machen, ich schmeiße den ganzen Kram in die Ecke?
Tatsächlich nicht. Aber vielleicht auch, weil ich das ja gar nicht kannte, was die anderen gemacht haben. Also ich bin ja nur in der ehemaligen DDR aufgewachsen und da ist ja dieses Sportsystem sehr gut durchdacht auch irgendwo gewesen. Und ich war auf so einem Sportinternat, auf der sogenannten Kinder- und Jugendsportschule, bin da mit 13 hochgekommen. Da kommt man ja auch nicht einfach hin. Also da musste man auch schon gewisse sportliche Leistungen erfüllen, aber auch schulische Leistungen. Also man durfte da nicht mehr als 6 Dreier haben im Zeugnis und sowieso keine 4 oder schlechter. Also auch die schulischen Leistungen mussten passen. Und dann bin ich mit 13 auf dieses Sportinternat gekommen. Und das war schon eine harte Schule, muss ich sagen. Also harte Schule im Sinne von, ja. Viele Verbote, viele, viele Regeln, Zimmerkontrollen, die strenger waren wie bei der Bundeswehr. Also das prägt einen auch irgendwo, ne? Aber wir haben da auch Quatsch gemacht. Ja. Ich sollte mir im Vorfeld so ein bisschen Gedanken machen und genau
Da kann man jetzt drüber reden, das ist ja. passiert ja nichts mehr.
Nee,
Aber
tatsächlich waren wir drei Mädchen in einem Zimmer und wir hatten ein Eckzimmer und das war, ich sag mal, das Ausgangszimmer, weil die über unser Fenster abgehauen sind nach draußen.
Uiuiui, Sandra.
Ja,
Oh, ja. Das hätte ich ja nicht gedacht.
das musste am Wochenende immer geöffnet sein.
Damit
Ja,
ihr wieder reinkonntet.
naja, man hatte ja so Ausgangsbeschränkungen und man musste zu gewissen Uhrzeiten zurück sein. Aber wenn halt vielleicht in der Disco noch der Schwarm von irgendwem war oder die Älteren, die dann gesagt haben, komm, wir bleiben länger und lasst ja euer Fenster auf, dass wir da rein können und so. Und dann flogen die Steinchen, dass wir aufmachen müssen und so. Naja, und man hat sich ja auch nichts getraut. Wir waren ja die Jungen und.
Ja. Aber das war jetzt speziell für Rennrunden oder war es auch Sport allgemein? Du hast ja, ich meine.
Nee, das gab es ja für sehr, sehr viele Sportarten. Auf der
Ja.
Schule, wo ich war, waren wir Rennrodeln und Biathlon.
Okay.
Weil da war zum Beispiel Rico Groß war mit an meiner Schule.
Ah.
Erstens spielt er auch Golf, ne? Und
Ja.
ja, zweitens am selben Tag mit mir Olympiasieger geworden.
Wow, das sind ja alles Synergien.
Ja.
Du hattest gerade auch angesprochen, Talent und harte Arbeit. Was ist wichtiger im Spitzensport?
Alles. Also es ist immer ein Mix aus allem, würde ich sagen. Also jemand, der absolut talentiert ist, aber eine faule Sau im Training, der wird da auch nichts reißen. Und jemand, der überhaupt kein Talent hat, der kann sich anstrengen, wie er möchte, vermutlich, vielleicht, sicherlich wird auch mal was Gutes passieren und der wird, aber wenn er wirklich gar kein Talent mitbringt, ich sag mal, gerade diese fahrerischen Komponenten, dann wird es da auch schwer. Ich denke, das ist einfach ein Mix aus allem, aber vor allem musst du auch fleißig sein und das ist nicht nur, dass du immer zum Training gehst, sondern da spielen so viele Dinge eine Rolle mit, ja, dass man auch auf seinen Körper achtet, auf die Ernährung, dass du jetzt nicht bis in die Puppen Party machst und den nächsten Morgen willst du Leistung bringen. Das funktioniert also auch nicht. Das ist so ein ganzheitliches Ding, wo ich schon finde, jeder hat da so sein eigenes Rezept, ja, und wo es das vielleicht noch ein bisschen spezieller oder besser macht. Aber ich habe immer über den Tellerrand versucht zu schauen und auch ein bisschen mehr nach links und rechts und zu gucken, wo kann ich mir was abschauen, selbst ob das jetzt vielleicht mal eine andere Übung im Training war, die man bei einer anderen Sportart gesehen hat, etc. Also das hat mir immer Spaß gemacht und wir sind nun mal im Bob, aber logischerweise auch beim Golfen, eine materialabhängige Sportart. Und da habe ich auch immer versucht, irgendwie Dinge vielleicht mal ein bisschen anders zu machen und mal was versuchen. Ja, also mein Vater, der hat dann immer, ah, ich habe hier wieder was. Und ich so, probieren wir. Probieren wir. Unten steht ja dann eine Zeit und wenn sich's gut anfühlt, dann habe ich das ausprobiert. Ob das, was könnte ich für ein Beispiel bringen? Bringe ich meistens in meinen Vorträgen. Im Urlaub bin ich gewesen. Zum Golfen tatsächlich. Und beim Abendessen saß ein einsamer Herr am Tisch und dann haben wir gefragt, ob er noch Platz hat. Und dann hat er sich gefreut, dass er nicht alleine saß, hat seine Lebensgeschichte dann so ein bisschen erzählt. Und irgendwann kommt man natürlich darauf, was er so macht. Und dann sagt er, ja, ich bin Professor für Schwingungsisolierung. Und ich gleich, oh, what? Warte mal, Schwingung, Bob? Und ich so, ja, was kann ich mir da genau vorstellen? Und der hat schon gedacht, hä, was will denn die jetzt? Wieso will die jetzt wissen, was er so macht? Und dann hat er erzählt von Federn und was sie damit machen, in Hochhäuser einbauen und aber diese Federwirkung eben durch einen speziellen Vorgang eben verbessert haben und die Schwingungsisolierung verbessert, wie auch immer. Also es war so ein technisches Ding. Und ich gleich so, zwei Federn habe ich im Bob, können wir da nicht was machen? Und dann hat der für mich die Federn quasi so spezial behandelt. Also mit dem, was die da gemacht haben. Und ich bilde mir einfach mal ein, das hat auch wirklich was gebracht, weil mein Bob war ja schnell. So, und natürlich hat man, jetzt werden gleich viele sagen, oh, da gibt es doch Regularien. Ja, gibt es, aber es war nicht verboten. Es hat halt nur noch keiner drüber nachgedacht, dass es das gibt.
Ja.
Und dann habe ich das halt einfach gemacht. Und es gab auch nie ein Problem damit, ja.
Ja, man sieht ja auch, und das fasziniert mich immer, wenn man das im Fernsehen sieht, wie liebevoll die Bobfahrer mit ihrem Sportgerät umgehen. Ja, das wird dann auf die Seite
Gestreichelt.
gelegt und ja, gestreichelt, wie Golfer mit ihren Schlägern fast.
Ja, auf jeden Fall.
Also,
Ich hatte eine Anschieberin und die hat vorm Start wirklich auf mein Schätzchen eingedroschen, also so als kleine Motivation, ja. Und ich stand kurz da, ich habe gedacht, reg dich jetzt bloß nicht auf, du musst dich konzentrieren und runterfahren. Aber wie ich unten war, hab ich sie dann nicht direkt, aber habe sie dann irgendwann zur Seite genommen, habe gesagt, pass auf, das machst du nie wieder. Du kannst irgendjemand anders schlagen, aber nie wieder. Mein Schätzchen, was uns schnell nach unten bringen soll. Stell dir vor, ich klatsch dir so eine drüber, hast du dann noch Lust, schnell zu fahren? Das war so, das macht man nicht, ja? Man schmeißt auch den Schläger nicht irgendwo hin.
genau.
Oder man, keine Ahnung. Also das hat mir in der Seele richtig wehgetan, wie die auf meinen Bob eingedroschen hat, so seitlich auf die Bordwand.
Ja, wenn ich, ist das, das gefällt mir immer wieder auf, wie das, und dann wird die Kurven werden dann polieren, was weiß ich, und alles drum und dran. Das machen die Fahrer ja selbst, ne? Ganz, ganz
Ja.
tolle Sache. Aber du hast auch schon gerade das Material angesprochen, was für uns im Golf ja auch wichtig ist. Ich kann mir vorstellen, dass gerade beim Bobfahren, ich meine, ich weiß nicht, wie lang so eine Strecke ist, aber am Ende sind es ja Tausendstel, Hundertstel von Sekunden, die da den Unterschied machen, dass das Material da schon sehr wichtig ist.
Ja, also man hat in der Regel so einen Kilometer. Zwischen einem Kilometer und St. Moritz ist tatsächlich die längste. Ich glaube, dass die anderthalb Kilometer hat fast.
Ja.
Ja.
Und
Und
dann
da
ist
fährt man halt so unter einer Minute.
ja, und dann macht eine Hundertstel Sekunde den Unterschied.
Er macht den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Und das ist ja genau der Grund, warum man dann versucht, logischerweise am Start immer noch ein bisschen schneller zu sein, ja, weil jede Hundertstel, die man am Start hat, verdoppelt bis verdreifacht sich nach unten,
Ja.
ohne dass man was machen muss. Also wenn, deswegen sieht man ja ganz oft, dass die Schnellstarter auch gewinnen, wenn da einer am Start, also wenn man alles gleich macht und ich laufe oder fahre mit meinem Auto 5 Minuten später los, dann kann ich den anderen ja auch nicht einholen.
Genau. Ja.
Und so ist das auch.
Ja, ich komme wegen dem Material natürlich. Du hast ja dann auch gecoacht und coachst ja jetzt auch noch. Und ich habe irgendwo gesehen, dass du auch die Nationalmannschaft von Jamaika gecoacht hast für kurze Zeit. Und da denkt man natürlich sofort an den klassischen Film Cool Runnings,
Ja,
wo es da.
aber eher dann so ein Uncool Running.
Naja, aber die haben da auch so einen alten Bob da zusammengebastelt, nicht? Und sind damit rum. Was kostet denn so ein Bob? So ein Zweier- oder Vierer-Bob. Neu. State of the Art.
Also, ich muss gestehen, ich weiß es nicht, weil man jetzt auch nicht unbedingt, also zum Beispiel den deutschen Bob kann man ja gar nicht kaufen, ne? Ich glaube, da wird dann einfach so mit Forschung etc. Also der Bob, mit dem ich Olympiasieger geworden bin, das war so der Prototyp, den die FES damals gebaut hatte. Und auf Basis von dem Schlitten wurden dann noch weitere logischerweise gebaut und auch weiterentwickelt. Und diesen hat man mal betitelt mit 75.000 Euro. Und ich glaube, man kann jetzt so andere Hersteller, da kann man, glaube ich, einen Zweier-Bob für so um die 60.000 und der Vierer-Bob um die 100.000. Der Mono-Bob kostet, der ist ja ein Einheits-Bob, der kostet mit allem drum und dran, glaube ich, so um die 30.000, wenn man dann natürlich noch so ein bisschen Zubehör macht.
Ja.
Dann wird das ein bisschen teurer. Und eine Kufe an sich kostet ja auch schon, also muss man auch so zwischen 7 bis 8 oder wenn man natürlich weiß, da hat irgendjemand eine super schnelle Kufe, die man haben möchte, dann kann es auch mal sein, dass die vor Olympia vielleicht auch mal für 10.000 Euro verkauft wird.
Also, ja, es gibt
Ja.
ja auch keinen Amateur-Bobsport, denke ich mal. Macht ja keiner zum Sport.
Ja, es gibt schon viele, die machen das zum Spaß, weil sie einfach zu Olympia wollen, ne? Weil sie das so. Weil das ihr Traum ist, bei Olympia dabei zu sein. Und ich sag mal, in Deutschland oder in den größeren Bob-Nationen, da werden die Piloten und die Anschieber schon viel in so einem nationalen Programm gefördert, wie Bundeswehr, Bundesheer, Bundespolizei, Landespolizei, Zoll. Also da gibt es viele Einrichtungen, die das unterstützen. Ja, und das ist sehr wichtig auf jeden Fall. Also man kann jetzt nicht unbedingt vom Bobfahren leben.
Wo
Nee.
du gerade Träume angesprochen hast, träumst du manchmal noch vom Bobfahren?
Also jetzt, ich war ja bis gestern sind wir ja aus St. Moritz zurückgekommen und das war schon, also dort wieder hinfahren zu dürfen, ja, so habe ich das für mich empfunden, das war schon was echt Tolles. Fun Fact übrigens, da wo die Bobbahn im Winter gebaut wird, ist im Sommer ein Golfplatz.
Ah,
Ja,
die
vielleicht
Bobbahn
sollte
ist
man.
nicht das ganze Jahr da?
Bitte?
Die Bobbahn ist nicht das ganze Jahr da?
Nee, da gibt es nur
Oh.
zwei Kurven, die so mit Steinen hinterlegt sind. Die St. Moritz ist ja die Besonderheit, dass das ist quasi die größte Eisskulptur der Welt und die wird jedes Jahr von so einer Handvoll oder drei Handvoll Südtiroler Bauern, die im Sommer halt Bauern sind, im Winter gebaut. Schnee,
Wow.
Wasser und ganz,
Keine
ganz.
Ahnung, das wusste ich überhaupt nicht.
Wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Da gibt es auch Filme, wie die das machen, wo das erklärt wird. Das ist richtig spannend und das ist was ganz Tolles. Also dort hat man, die ist sehr schnell und ist ein völlig anderes Gefühl, darauf zu fahren. Es hat ganz andere Geräuschkulisse, wenn man da fährt. Es ist eigentlich fast kein, ist wie so, wenn man sich so Noisy-Kopfhörer aufsetzt und plötzlich ist alles so leise und dumpf. Und so fühlt sich Bobfahren in St. Moritz an, ja.
Es ist wie so eine Achterbahn auf so aus Holz gebauten Achterbahn. Kann ich mir das
Ja,
vorstellen?
aus Schnee.
Ja, aber ich meine das gleiche Gefühl und Geräusch vielleicht.
Nee, da ist gar kein Geräusch. Also
Gar kein
tatsächlich,
Geräusch.
nee,
Ah,
das ist wie,
dann ist das Gegenteil davon.
das ist sehr, sehr cool. Und das, da hat es mir schon in den Fingern gekribbelt, mal zu fahren.
Aber
Aber.
von was träumen Bobfahrer, Bobpiloten nachts? So,
Oh.
ist es wie Golfer, die nicht genug Platz haben, zum Swing zu machen oder zu spät zum Tee kommen oder was weiß ich, gibt's da?
Keine Ahnung, ich jetzt so in der Phase bin ich eigentlich, ist mein Kopf so voll mit Dingen, die, was muss noch erledigt werden? Wo kriegt man vielleicht eine Kufe her? Wo, wie, wann fahren wir los? Wann ist Planung hier da? Hast du nicht gesehen? Ich übernehme jetzt so planerische Sachen mehr und sitze selber nicht. Es ist auch schlimmer, nicht drin zu sitzen und daneben zu stehen und zu gucken, was macht denn die, der ich jetzt gesagt habe, oder derjenige, ob das jetzt ein Junge oder Mädel ist. Ich kann es ja nicht mehr beeinflussen. Und dann denke ich nur, freue ich mich, wenn die Fahrlinie richtig ist. Und dann denke ich mir, nein, so nicht. Und dann weiß ich ja immer schon, wenn die Stelle nicht gut ist, kann es da an der Stelle blöd ausgehen. Oder dann weiß man, wo Zeit verloren wird. Aber ja. Ich vermisse das schon manchmal, Bob zu fahren, aber ich mache ja, wir wollen ja sowieso über alles reden, mache ja auch so Firmen-Events, wo man dann mit mir Bob fahren buchen kann. Also
Ach, ich kann mit dir Bob fahren, wenn ich will.
können, ja, also es sollte schon so eine Mindestanzahl von Leuten sein, ne,
Ich
weil
der
ja,
Anschieber oder was?
naja, ihr sitzt dann schon drin. Also ich fahre dann mit einem Vierer-Bob. Und da können dann drei Leute drin sitzen mit mir und eben da runterfahren. Und das biete ich so meistens so als Firmen-Event an, noch vorher mit einem Motivationsvortrag und einfach so diese Themen, die ja einen Spitzensportler ausmachen im Vergleich zum Spitzenunternehmer, kann man ja sehr, sehr
Genau.
viel lernen vom Spitzensport. Und das macht dann sehr viel Spaß und ist für mich immer mal wieder toll, wieder an den Lenkseilen zu sitzen.
Ja, auf jeden Fall. Also das wäre vielleicht eine
Ja,
Radio-Golfschau-Klassenfahrt.
das wäre doch was. Witzig.
Ja,
Ja.
sehr super. Ganz knapp, Sandra, was fasziniert dich am Golf? Mal Themenwechsel.
Mir macht das Spaß, auch diesen Reiz. Also den Reiz der perfekten Fahrt hatte ich im Bobfahren und jetzt habe ich immer so den Reiz, den perfekten Schlag irgendwie hinzubekommen, ja, oder die perfekte Runde oder die perfekte Bahn. Und das macht mir schon Spaß. Ich würde mir manchmal wünschen, da mehr zu üben. Und ich verbinde das ja jetzt sehr, sehr viel mit Charity, das Golfen, und bin da, versucht da viel unterwegs zu sein, dass man da auch für einen guten Zweck was macht. Und Spaß habe ich dabei auch. Und man lernt immer tolle Leute kennen, meistens zumindest. Und ja, also das macht schon Spaß. Es ist auch das ist irgendwie so, ist schon auch so ein bisschen Business und Netzwerken auf dem Golfplatz. Weil dadurch entstehen ganz oft, öffnen sich Türen, von denen man halt nicht gewusst hatte, dass sie da sind. Aber man hat in so einer Runde ja so toll Zeit, miteinander zu reden. Und oftmals wissen die ja schon dann, wer ich bin. Oder dann merken sie, die haut aber die Dinger raus. Also manchmal zumindest. Und im Sommer hat man in der Regel, ich bin so eine Schönwettergolferin vielleicht auch, ja. Also, naja, also wenn es so richtig kalt ist und blöd, da habe ich dann keine Lust.
Ich
Wer das was
verstehe das auch nicht, wenn Leute bei 2 Grad golfen gehen.
ja, weiß
Früher
nicht.
habe ich das mal gemacht, aber jetzt, dadurch bitte dich. Also muss schon.
Ja. Ich hätte da ganz ehrlich, also man kriegt das ja immer eingespült in den Feed. Und auf Instagram habe ich irgendwann mal entdeckt, ich glaube, es ist eine britische Firma oder sowas, wahrscheinlich gibt es das auch ganz oft. Die machen wie so Gartenhäuschen, aber schon gleich mit Golfabschlag und dass du so deinen eigenen, es ist nicht Trackman, aber es ist halt irgendwie mit kleiner Bar und hast da so dein, kannst du so deinen Indoor-Golf machen. Aber im Garten mit so einer Gartenhütte, richtig cool. So meine Bucketlist.
Ja, da würde sich meine Frau freuen, wenn ich sowas hole.
Ja. Also da hätte ich Lust zu, und da kann man ja dann gut im Winter spielen. Ja, was fasziniert mich? Mir macht das Spaß. Man ist draußen, man ist an der frischen Luft. Ich habe ja auch einen Hund. Man kann Hunde zumindest auf einigen Plätzen ja mitnehmen. Und ich mal so als Anregung für manche Golfplätze, ja, Tiere, es ist ja die freie Natur und dort laufen andere Tiere rum, die da ihre Hinterlassenschaften liegen lassen und nicht eingesammelt werden. Und ich finde, das gehört genauso zur Etikette, wenn man den Hund mitnimmt, dass man das wegmacht. Aber ansonsten ist es Natur und das Schönste, was man machen kann, mit dem Hund über den Platz laufen. Logischerweise, sofern die artig sind, ne? Also das
Ja,
verstehe ich.
natürlich. Also
Aber ich glaube, es würde auch kein.
unser Hund frisst Golfbälle. Der ist da nicht.
Ah.
Der ist da nicht willkommen. Aber jetzt, da muss ich dich mal challengen. Du hast 9-mal den Gesamtweltcup gewonnen. In Folge. Ja? 7 Weltmeistertitel. 7 Europameistertitel.
Ich glaube 8.
8, sorry. 46 Weltcupsiege.
Ja.
Über 80 Weltcup-Podiumsplätze.
Ja, kann schon sein, kommt hin.
Entschuldigung. Wenn du Golf spielst, da geht's doch bestimmt um was. Kann nicht einfach nur Hobby damit machen.
Immer, immer.
Immer. Na bitte, es ist doch ein Sport.
Na, ich setze mir dann schon Ziele, wie ich gerne spielen
Ach,
möchte. Ja?
Zielsetzung. Ja.
So, und wenn ich antrete, dann möchte ich auch gut performen. Und natürlich gibt es Tage, da flutscht es und dann geht gar nichts. Und dann kommt natürlich auch der mentale, der Kopfklaus kommt dann
Ja.
dazu.
Ja.
Und ich denke, dass ich das schon vielleicht ein bisschen besser im Griff haben kann wie andere.
Ja.
Und aber das ist ja eigentlich das, was den Golfer hindert. Ja, also wenn man jetzt mal die ganz Guten nimmt, ey, die können ja alle brutal geil Golf spielen. So, und wenn die dann eben nicht gut spielen, dann ist es ja nicht, weil sie nicht gut spielen können, sondern weil der Kopf nicht mitspielt.
Genau.
So,
Genau.
und das, ja.
Aber wenn du als Leistungssportlerin und beim Golf auch, wenn du, was weiß ich, eine Clubmeisterschaft spielst oder was immer, mir passiert es oft, dass man gar nicht weiß, wann die guten Tage kommen oder warum sie kommen. Ja? Ich meine, du hast auch schon über dieses Holistic und diese Gesamtheit und das Mentale gesprochen. Ich denke, es ist immer. Glückliche Menschen spielen besser Golf als welche, die irgendwelche Probleme haben. Was
Ja.
weiß ich, Familie, Frau, Mann, finanziell und so weiter.
Ja.
Aber selbst, und bleiben wir beim Leistungssport, ja, wenn du morgens aufgewacht bist, war der Tag, wo die Olympia-Entscheidung ist, hast du da morgens oder wenn, bevor du in den Bob reinspringst, eine Ahnung, ob es gut wird oder nicht?
Doch so vom Gefühl, das hatte ich dann schon manchmal so ein bisschen, so dieses, ne, dass man, was weiß ich, so im Spiegel guckt morgens und dann so sich selber so, jo, heute ist gut. Und dann gibt es ja auch die Tage, wo man sich das vielleicht einredet, dass es heute gut ist, aber doch nicht so richtig gut ist. Und unterm Strich sage ich immer, und das ist eigentlich völlig egal, in welchem Bereich man das macht, das ist auch, weil wir ja gerade beim Golf waren, für mich beim Golfen wichtig, du kannst nichts abrufen, was du nicht vorher schon mal trainiert hast. Und das ist für mich ganz entscheidend und das sage ich jetzt auch immer, jetzt erst am Wochenende habe ich, ne, da zu einer gesagt, die, ich sage, du kannst nicht das Rad neu erfinden im Wettkampf. Du musst das abrufen, was du im Training schon gemacht hast und dich auch nicht verrückt machen, sondern einfach so dir selber immer sagen, so, sei schön ruhig und konzentriert und du machst das genauso, wie du es so machst und so machst und so machst. Aber nicht, oh Scheiße, jetzt muss ich noch besonders weit spielen oder dann geht es ja immer schief, sondern einfach das abrufen, was man kann und was man schon gemacht hat. Daran erinnert sich der Körper und das weiß er, wie es geht und nicht irgendwie was komplett Neues. Das muss der erst wieder trainieren.
Na, ich denke, umso mehr technische Grundlagen man sich erarbeitet hat und kontrolliert, umso wichtiger wird der mentale Teil. Nicht, wenn jemand, der was weiß ich, jeden Samstag 120 schießt, daherkommt und sagt, das Golf ist 90% mental, das stimmt ja gar nicht, wenn er überhaupt keine Skills hat.
Nee, also das ist genauso eine Mischung aus allem. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, ja, auch wenn ich damit vielleicht manchen Leuten auf den Keks gehe,
Gerne.
auch in der normalen Runde sich eine Challenge zu setzen. Weil nur dann, wenn du dich selber ein bisschen unter Druck setzt und sagst, hey, ich will jetzt das machen oder ich will jetzt genau dahin oder ich will so und so schnell laufen oder keine Ahnung, also diese. Im Training das schon üben, sich da auch so ein bisschen unter Druck zu setzen. Natürlich, irgendwann kommt man zu der Situation, da hat man noch nie irgendwie vielleicht in Führung gelegen und dann, ja, da kommt dann, schaltet sich der Kopf doch mal ein und da wird man vielleicht nervös. Und dann gibt es halt die Kaltschnäuzigen, denen ist alles scheißegal, die machen einfach.
Ja.
Und ich glaube, das ist genau das Rezept, einfach machen und nicht dieses, was wäre, wenn. Also sobald man dieses, was wäre, wenn im Kopf hat, dann geht es ja eigentlich schon schief.
Kannst du diese Zielsetzung, von der du gerade geredet hast, auch auf einer Runde vielleicht noch ein bisschen definieren, was da für Ziele sind? Die nächsten drei Löcher will ich zwei Fairways treffen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, also zum einen hat mein alter Bundestrainer, ist übrigens auch eine Folie in meinem Vortrag, dieses Thema hinten kackt die Ente. Also nur weil jetzt das erste Loch vielleicht scheiße gelaufen ist, heißt es nicht, dass der ganze Tag weiter scheiße läuft.
Ja.
Dann, sorry für die Fäkalsprache.
Alles gut.
Ja, Sport und Golfen hat ja auch mal was mit Emotionen zu tun. Und dann darf man auch mal sagen, wenn man irgendwas vielleicht nicht so prickelnd fand. Und aber es ist, ich finde wichtig, dass man jetzt nicht aufgibt, nur weil jetzt vielleicht ein Schlag daneben ging. Ja, man kann ja auch von einer weniger schönen Position gut weiterspielen. Das sieht man ja oftmals aus, was für krassen Balllagen die Profis da wieder aufs Grün spielen. Also das wünschte ich mir, würde ich auch ein bisschen besser können. Aber ja, das sind so einfach die, eigentlich jeder Schlag, jeden Schlag stelle ich mir vor, was mache ich jetzt? Und jeden Schlag sage ich mir, okay, bleib schön ruhig und du machst immer denselben Ablauf. Ja, stellst dich, dass du dich richtig hinstellst, ausrichtest, etc. Sollte jetzt nicht stundenlang dauern, aber dass man so eine Routine darin bekommt.
Wie oft spielst du im Sommer?
Oh, ich würde schon sagen, zu wenig manchmal. Also manchmal, spiele ich nicht mal einmal in der Woche, sondern, ne, also das hat dann was mit Zeit und ist man gerade irgendwo, wo man spielen kann. Und dann habe ich ja auch, muss ich gestehen, nicht so Lust, jetzt wahnsinnig viel Geld dann immer für ein Greenfee zu bezahlen, nur damit ich mal spiele. Dann mache ich manchmal nur, gehe ich auf die Driving Range. Finde ich manchmal sowieso besser. Habe ich für mich mehr davon, wenn ich 2 Stunden auf der Driving Range bin, schlage ich ja viel mehr Bälle,
Ja.
über den Platz zu laufen.
Und
Ja.
den Ball fliegen zu sehen. Du bist Mitglied bei den ja,
Eagles.
Eagles Charity Club.
Genau.
Da können wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber reden. Aber lass uns noch kurz abbiegen. Denn nachdem du 2014 deine Sportkarriere beendet hattest, hast du 2017 ein Bachelorstudium in Sportwissenschaften abgeschlossen. Ja. Das Thema deiner Bachelorarbeit lautete der Spitzensportler als Spitzenunternehmer mit dem Untertitel Eine Studie über die Erfolgsgenese von Spitzensportlern als ganzheitliche
Ganzheitliche Unternehmen.
Unternehmer. Wow.
Ja,
Okay.
man muss sich ja immer einen super Titel ausdenken.
Ja, also das ist schon ein richtiger Titel, muss ich sagen.
Ich muss gestehen, gut, jetzt habe ich da auch lange nicht drüber nachgedacht. Ich sage immer nur, das ist eine Studie über die Persönlichkeitsmerkmale von Spitzensportlern im Vergleich zu Spitzenunternehmern. Und ja, ich habe ein Sportstudium mit Fachrichtung Gesundheit, Sport und Prävention gemacht. Das passte dann eigentlich gar nicht so wirklich, aber ich hatte ganz ehrlich überhaupt keine Lust auf den 100. Bewegungskonzept für einen Kindergarten oder sowas, was mir ein Professor schon vorgeschlagen hatte, sondern auch da, es muss für mich irgendwie Sinn machen. Und ich wollte, wenn dann etwas machen, was auch irgendwo hängen bleibt und jetzt nicht total für die Katz ist oder sowas. Und es sollte mir Spaß machen, weil nur Dinge, die dir auch Spaß machen, dann hast du den inneren Antrieb, das auch richtig zu machen und nicht einfach nur, weil es jetzt von dir verlangt wird. Und da hatte ich dann diese Idee, weil ich habe gesagt, man sieht den Leuten an, so in den Augen, ob die das Siegergehen haben oder nicht. Ja, ob die den Biss haben oder ob sie vielleicht doch, ja, keine schlechten Athleten sind. Aber so das letzte Quäntchen fehlt. Und ich habe dann diese Studie, ich habe dann eine Professorin gefunden, die gesagt hat, das findest du richtig gut, das unterstützt du, das kann ich so machen. Und zwischendurch hat sie dann mal gesagt, Frau Kyriazis, Sie schreiben keine Doktorarbeit, weil da sind so viele interessante so Blickwinkel entstanden. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn ich das untersuche, dann mache ich das mit Olympiasiegern. Quasi eine Olympiasiegerstudie. Und dieses Thema, gibt es ein Siegergen und was haben die Olympiasieger gemeinsam? Und dann entsteht quasi so eine Gap. Was muss ich machen? Wie viel fehlt mir denn noch, damit ich sag mal, so ticke wie ein Olympiasieger? Und das kann man natürlich super umschlagen auf die Unternehmerwelt, weil ich sag mal, jeder kann aus der Pistole herausschießen, was macht einen Spitzensportler aus. Was macht einen erfolgreichen Sportler aus, wenn ich dich das jetzt fragen würde? Da würden, denke ich mal, so Schlagworte, kannst ja mal zwei, drei reinhauen.
Ja, ich denke, es ist wichtig, Erfolg zu definieren. Viele verwechseln ja Erfolg mit Wachstum. Ich meine, wenn ich ein Unternehmer bin und mein Umsatz steigt von 200.000 auf 2 Millionen, dann ist das ja kein Erfolg. Dann ist das, für mich ist das Wachstum.
Aber
Ja.
man hat sicherlich irgendetwas dazu getan und das
Genau.
ist ihm nicht einfach so in den Schoß gefallen, der wird sich da und dann geht's halt los. Das kann man ja
Genau.
auch sofort lernen, ja. Erstmal musst du, also die mussten 60 Fragen so aus drei verschiedenen Bereichen beantworten. So Skala von 1 bis 10, so Thema Leistungsbereitschaft und Gemeinschaftsfähigkeiten und Fragen, also aus dem Persönlichkeitssektor. Das ist quasi das sind Studien oder Fragebögen gewesen, die aus der Unternehmerwelt kommen. Es war also quasi auch schon so ein Rückwärtsding zu sagen, okay, wenn so ein erfolgreicher Unternehmer aussieht, kann man da die Sportler irgendwie drüber legen. Und wie schneidet denn ein Olympiasieger ab? So, wenn
Ja.
er war halt.
Ja, ich wollte noch kurz sagen zu Wachstum. Ich denke, denn was für mich zum Erfolg wird, wenn das Wachstum nebenbei auch noch Ethik hat, ich meine Disziplin und Ehrlichkeit und Normen, ja, und dann irgendeine gewisse Menschlichkeit. Ja, also Wachstum wird zum Fortschritt, Fortschritt wird zum Erfolg. Ja, viele sagen, ich bin erfolgreich, weil ich auf Instagram 35.000 Followers habe. Ja, Bullshit. Also ich denke, das ist diese Kombination. Ich denke, und ich glaube, ich habe dich auch richtig verstanden, wenn du das gerade erzählt hast. Das ist dann genau diese Kombination von Talent und harter Arbeit. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Was sind denn ein paar Gemeinsamkeiten, die ich denke,
Es gibt nicht nur ein paar, es ist eigentlich alles gemein. Es ist ja auch völlig egal, in was für einem Bereich man erfolgreich sein möchte, ob das im Sport ist, im Business, ob ich privat jetzt für mich. Es fängt alles mit einem an. Also das war jetzt, weswegen ich das mit diesen 60 Fragen gesagt habe. Hier wird es langsam dunkel, ne? Was denkst du, was ist die absolut wichtigste Frage gewesen, die oder was ist so das Wichtigste, was man mitbringen muss, um erfolgreich zu sein? Also da ist eine Frage, die haben alle, ist die am höchsten beantwortetste Frage von 10,0, was möglich wäre, ist es eine 9,75 gewesen bei den Sportlern.
Ich würde sagen, Entschlossenheit. Also
Ich habe aber einen
Determination,
klaren,
dass man.
sportlichen Traum.
Bitte?
Hast du verstanden?
Nein, ich habe es nicht verstanden.
Also, die wichtigste Frage und das Wichtigste, was alle am höchsten beantwortet haben, was wichtig ist, um erfolgreich zu sein, ich habe einen klaren, sportlichen Traum. Oder ich habe einen klaren, unternehmerischen Traum. Ich habe einen klaren Traum, wo ich hin möchte. Ich habe ein klares Ziel vor Augen. Ich mache mir die Pläne dafür. Und das ist ja auch völlig normal. Also wenn du jetzt, was nehmen wir mal für ein Beispiel, Haus bauen. Ja,
Ja.
du willst jetzt ein Haus bauen, weil es jetzt mal auf der privaten Ebene ist. Und du sagst ja nicht, ich baue jetzt ein Haus und fängst morgen an. Und übermorgen steht das Haus. Nee, da fängst du an, du hast erstmal den Traum, du möchtest ein Haus bauen. Dann hast du den Traum, wie soll das Haus aussehen. Dann machst du dir einen Plan, wie das Haus aussehen könnte. Dann suchst du dir, was brauche ich, damit das Haus so aussieht. Ja, dann, also diese Zielsetzungen und dann hat man einzelne Steps und zwischendurch kontrolliert man, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Der Sportler macht das auch, der überprüft seinen Trainingsplan, bin ich noch richtig? Du machst dann Überprüfungen von deiner Leistungsfähigkeit. Der Unternehmer überprüft ja auch die Dinge, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Und es ist immer irgendwo das gleiche Muster, aber unterm Strich musst du es wollen. Und diesen inneren Antrieb, es zu wollen, erreichst du, indem du einen ganz, ganz klaren Vorstellung von dem hast, was du werden möchtest. Und das ist dein Traum, den du haben möchtest. Und dann hast du diesen inneren Antrieb, nennt man ja auch in der Fachsprache intrinsische Motivation, das so zu machen, um das zu erreichen, wo du hin möchtest. Und jemand, der an seinem Traum festhält, der, also man hat mir schon auch gesagt, ja, wie du gibst jetzt deine sichere Stelle bei der Bundeswehr auf, um Bob zu fahren. Da habe ich gesagt, jo, es war mir völlig egal, was die gedacht haben. Ich habe hier, boom, ich wollte das. Und ich habe alles gemacht. Ich habe mir eine neue Wohnung gesucht, bin dann dahin gezogen. Klar hätte es auch in die Hose gehen können, aber ich glaube, weil ich es einfach so wollte und für mich gefühlt habe, das ist jetzt genau mein Ding. Das möchte ich machen. Dieses Rede, ich finde, man sollte das niemanden ausreden, wenn jemand wirklich etwas will. Und das sieht man dann in den Augen, ob die das wirklich wollen. So, und wenn da jetzt jemand ankommt und sagt, hey, ich will jetzt hier, ja gut, manche reden vielleicht auch nur, ja, die wollen, was weiß ich, was für eine Tour spielen oder sonstiges. Und die agieren dann aber nicht so. Das sieht man dann eben auch sehr, sehr schnell, ob die scheitern oder nicht. Also kann man dann auch quasi in der Auswertung sehen, wer so ein Schaumschläger ist.
Ja. Wie wichtig ist dann, wenn man jetzt diesen Traum, den klaren Traum, ich denke, das ist das wichtige Wort, klaren, klares Ziel, klaren Traum, wie wichtig ist dann ein Support-System, ein Umfeld, das einem hilft, diesen Traum
Auch
zu leben?
sehr wichtig. Auch sehr wichtig. Also Gibt es übrigens als Vortrag dieses Thema und da habe ich die 12 Erfolgsfaktoren draus gemacht, was man vom Spitzensport lernen kann und habe halt eben mir von diesen 60 Fragen so die wichtigsten 12 rausgepickt. Also die, wo sich alle, die am höchsten beantwortet wurden, dann aber auch die, die am niedrigsten beantwortet wurden, weil es ja auch Dinge gibt, die dir den Fokus nehmen, die dich ablenken, die ja, das waren dann so diese lass dich nicht ablenken Fragen, habe ich die dann genannt. Und da sind natürlich auch spannende Ergebnisse rausgekommen, weil Teil dieser Fragen, die ich ja verwendet habe, sind in der Unternehmerwelt bekannt, Big Five Modell, Gallup Engagement-Index und diese ganzen Sachen. Und das habe ich herzugenommen, auch Fragen aus dem Salutogenese-Modell, also auch eben dieses, man achtet auf die Gesundheit, man hört auf den Körper, man ist irgendwo auch demütig, man hat einen Mentor, der einem unterstützt, man hat ein gutes familiäres Umfeld. Es muss schon irgendwo alles stimmen. Man kann immer nur dann etwas auffangen, also wenn alles passt, dann kann auch mal im familiären Umfeld ein Problem sein, weil einen alles andere auffängt. Und umgekehrt, wenn das alles passt, aber man hat vielleicht mal finanziell jetzt so einen Engpass oder sowas, dann kann das auch aufgefangen werden. Also es muss, im Prinzip ist es immer die Ganzheit und da spielen alle möglichen Faktoren eine Rolle. Aber es geht los mit ich will. Ich will das und ja,
Ja,
man muss wollen wollen.
und ich denke, Leidenschaft, auf die Schnauze fallen und wieder aufstehen, solche Sachen, ja, also wenn ich mir, und es muss ja jetzt nicht hier, was weiß ich, Bill Gates oder Bezos oder diese Superunternehmer sein. Jeder, der einen mittelständigen Betrieb hat, jeder Selbstständige.
Ja, ich bewundere das. Oder ganz ehrlich, jede Hausfrau, die sich um die Kinder kümmert und alles drumherum schmeißt und vielleicht noch schafft, noch, die sagt sich vielleicht, ich mache noch eine Ausbildung oder ich mache noch, also alles, wo jeder so denkt, boah, jetzt kommst du nach Hause, jetzt legst die Füße hoch und dann rennen andere noch los und sind motiviert, weil sie vielleicht sich zum Ziel gesetzt haben, ich möchte once in a lifetime einen Marathon laufen, ja. Und da ziehe ich sowas den Hut vor, wenn das Leute machen und wenn die einfach ihre Träume und Ziele verfolgen. Und ich finde das dann total bescheuert, wenn die dann so belächelt werden oder ah, die spinnt doch total oder so, ja. Klar, es fängt immer irgendwann an, zu extrem zu werden. Ja, also das hat man ja auch sehr oft, ja, wenn das dann einfach too much wird. Zum Beispiel, was weiß ich, dass man dann irgendwann eine Magersucht zum Beispiel entwickelt, wenn man jetzt sehr auf seine Gesundheit achtet oder sowas. Da gibt's für mich schon viele, das muss dann nicht der große Superunternehmer sein, sondern das fängt im Kleinen an, wo ich absolut den Hut vorziehe, wenn die Leute das immer so mit einbauen. Das ist ein Spitzensportler, der macht das ja nur eine gewisse Zeit und dann hast du ja auch mal deinen Plan. Also manchmal tue ich mich auch leichter, wenn ich mir Pläne mache und nicht einfach nur so. Irgendwie kommst du heute nicht, kommst du morgen. Ist mal schön, aber so einen strukturierten Ablauf
Disziplin.
finde ich für mich besser,
Ja.
aber ja, mögen das manche nicht. Aber gut, da bin ich, glaube ich, auch noch so dann die alte Schule, ne? So schon
Ja.
allein den Drill aus meiner Vergangenheit da auf diesem Sportinternat, ne? Das ist schon.
Ja, siehst du. Was macht Sandra diese Tage? Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Zwei Sachen: True Vibes, Golf Optimizer. Bin ich ganz gespannt, was das ist. Und dann deine Arbeit mit den Golden Underdogs. Das finde ich super. Wo wollen wir anfangen?
Ja. Wie viel Zeit haben wir denn noch?
So lange wie du willst. Also, ich habe doch
Also,
noch Zeit.
machst du dann zwei Podcasts draus? Die Golden Underdogs.
Ja.
Also zum einen, alles, was ich irgendwie mache, hat ja was mit mir als Person, was ich erlebt habe, worin meine, ich sag mal, Skills
Ja.
liegen, meine Kernkompetenzen sind oder das, was ich früher für mich angewendet habe.
Genau.
Das hat alles irgendwie was damit zu tun. Und die Golden Underdogs ist, ja, habe ich gegründet. Ja, jetzt haben wir ja schon Januar, aber die Idee ist letztes Jahr im Februar zu den Weltmeisterschaften in Winterberg entstanden. Im Vorfeld hat mich eine Nigerianerin gefragt, ob ich ihr helfen könnte, mit ihr die Bahn zu erarbeiten. Es gibt dann immer noch so eine internationale Trainingswoche, wo man halt ein bisschen üben kann. Und so kleine Nationen haben halt in der Regel nicht so ein Fördersystem und auch nicht die Gelder. Und das ist, also das verdient für mich sowieso noch eine viel, viel größere Anerkennung wie jemand, der in Deutschland diesen Sport macht, weil du im Prinzip alles, sorry, in den Hintern geschoben bekommst und dich um nichts kümmern musst. Das ist dann so Schlaraffenland. Und die anderen, die erarbeiten sich, die nehmen private Kredite auf und keine Ahnung, die sind so alleine meistens eben unterwegs und haben wenig Hilfe und dann holen die sich ab und zu und dann hat die mir halt eine WhatsApp geschrieben, ja, könntest du und hättest du Zeit und sie würde gern mit mir die Bahn lernen, ja, weil ihr jemand gesagt hätte, da wäre ich wohl vielleicht nicht so schlecht drin, ihr das
Wie
beizubringen.
lernt man, also ganz kurz nebenbei, wie lernt man die Bahn?
Naja, ich habe das immer früher, ich habe immer versucht zu erklären, dass man das, ich habe das immer erstmal nur die Kurvenreihenfolgen gelernt, also wie so ein Gedicht, was man auswendig lernt. Und erst wenn du das Gedicht ohne zu stocken aufsagst, dann, ich habe ja in der Bahn nicht Zeit zu überlegen, oh, was kommt jetzt eigentlich für eine Kurve, dann bin ich ja schon zwei Kurven weiter. Und erst recht nicht habe ich dann Zeit, oh, und was soll ich da eigentlich nochmal für Lenkbewegungen machen? Muss ich da spät rein, früh rein? Da bin ich ja schon auf der Seite gelegen. Und das sind so Dinge, die ich dann, ja, für mich habe ich da ein bisschen einen anderen Ansatz, ja. Die machen dann, oder ich mache mit denen auch schon fast ein bisschen Physikunterricht, weil ja dort durch die Fliehkräfte eben auch Dinge passieren. Man sollte immer einen Plan B und Plan C haben, so. Und die kriegen dann halt, die sollten die Reihenfolge der Kurven wissen. Ja, dann lasse ich die in Gedanken immer mal, sollen die das mit vor mir durchfahren? Und dann merke ich schon, wenn die stocken, dann lasse ich die immer noch mal anfangen. Und ja, dann spricht man halt einfach, wann sollte man in eine Kurve reinfahren? Dann gibt es dann verschiedene Einfahrtswinkel, ja, spitz, stumpf, früh, spät.
Aber wenn man
Und
dann
dann.
in der Saison, was weiß ich, 20 verschiedene Bahnen lernen muss.
Ja, so viel gibt es ja gar nicht. Ich müsste jetzt mal sehen, ich glaube, 14 sind es oder so.
Trotzdem.
Also, die lernt man ja nicht und die bleiben ja dann gleich. Also, es kommt halt alle 4 Jahre eine neue dazu,
Also.
durch die Olympischen Spiele dann. Und dann manchmal kommen auch wieder welche, auf denen man nicht fährt. Aber in der Regel, wenn man dann so unterwegs war, die Hauptbahn, die hat man dann schon öfters. Aber wenn dann halt jemand neu kommt und sie hatte mich dann eben gefragt, und hat mich direkt nach dem ersten Training gefragt, oh Gott, was würde es denn kosten, wenn ich sie auch bei der Weltmeisterschaft betreue und ob ich Zeit hätte? Und habe ich gesagt, naja, pass auf, ich weiß ja, wie die finanzielle Situation immer ist. Ich habe da mal eine Idee, lass mich mal ein bisschen rumtelefonieren. Und dann habe ich mit zwei befreundeten Unternehmern telefoniert, habe denen das erzählt, weil ich wusste, die haben sehr viele Kontakte. Habe gesagt, hier, habt ihr nicht eine Idee? Kennt ihr jemanden in eurem Netzwerk, der Lust hätte, dass er präsentiert wird bei der Weltmeisterschaft auf dem Bob mit einem Aufkleber? Wir machen drumherum, wir machen gerne das, ne, was der möchte. Social Media, die können an die Bahn kommen. Ich mache mit denen VIP-Betreuung. Aber das Geld, was ich auftreibe, muss sie nicht auftreiben, um mich zu bezahlen, weil sie es ja gar nicht hatte. Und das hat dann ganz gut funktioniert und dann ist so die Idee eben entstanden mit, ne, die Underdogs sind immer die beliebten Teams und dann habe ich, weil die Simi, also die Simi Dele, war der erste afrikanische Bob, der sich für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat und überhaupt gestartet ist. Also nicht nur Nigeria, sondern auch eben afrikanischer Bob. Und sie wird so ein bisschen gefördert von Nike und sie hat von Nike für dieses, ich sag mal, Debüt, und das ist ja ein tolles Ereignis gewesen, goldene Schuhe bekommen. Also diese speziellen Schuhe, mit denen man auf Eis laufen kann. Und dann habe ich, ich weiß nicht, irgendwann war dieser dieser Klick da, dass ich gesagt habe, ey, wir sind die Golden Underdogs. Ja, ich bin so ein, ich bilde ein Small Nation Helping Team und es können sich diese kleinen Nationen, die das Geld nicht haben, mir dann anschließen. Ich coache die, ich versuche so viel Geld aufzutreiben, dass ich einen Mechaniker, einen zweiten Trainer, einen Physiotherapeut, einfach so, was die anderen großen Nationen als Normalität haben, versuche ich zu stellen, das Staff-Team, dass dann die kleinen Nationen, die das alles nicht haben und auf sich gestellt sind, mit nutzen können. Und wir dann wie so ein, ich sag mal, ein internationales Team bilden, so ein bisschen. Und die Idee war geboren. Ich habe gesagt, ich fange erstmal nur mit der Simi an. Und ja, also wir sind noch ein bisschen auf der Suche nach Sponsoren, aber ein erster ist da, dass zumindest ich bezahlt bin und auch das die Simi nicht mehr bezahlen muss. Und ja,
Ja, ich
und
denke, das
dann
ist
habe
eine super Geschichte. Ich meine, die Olympischen Spiele sind
ja,
nächstes Jahr.
die Olympischen Spiele sind nächstes Jahr. Ziel ist es natürlich, dass wir einen Golden Underdog dahin bekommen. Und ich habe das dann gepostet, weil ich hatte dann noch eine Amerikanerin. Ich kann ja das dann auch nicht sehen, wenn die da alleine rumspringen. Also helfe ich. Ne? Also warum soll ich da nicht helfen? Da habe ich vielleicht, meine Mutter sagt immer, du mit deinem Helfersyndrom, aber da kann ich dann auch nicht Nein sagen und ich fühle mich dann besser und kann auch in den Spiegel gucken. Und wenn ich sehe, da hat jemand, struggelt jemand mit der Bahn und ich will ja auch nicht, dass die stürzen und schlecht sind. Also gebe ich denen dann halt
Ja.
Tipps, wie sie zu fahren haben.
Es ist kein Gimmick, so wie, was weiß ich, Eddie the Eagle, der da 80 Meter auf der Schiefliegen gemacht hat. Das ist ja Leistungssport.
Ja, das war für den auch Leistungssport, ne? Und das ist ja genauso was, also
Verrückt.
das ist genauso eine Story, wo ich absolut ihr müsst mal im hohen Alter, wie der angefangen hat, ja, stellt euch mal an so eine Schanze. Stellt euch mal
Ja,
dahin,
das
sprich
wollte ich
mal auf
jetzt.
den Ball.
Wollte ich nicht damit sagen, aber
Nee, ich weiß,
es hört sich
da
an.
flattert,
Ja.
richtig, da flattert's. Und ja, ich hatte dann, wie gesagt, ich glaube vor 2 Wochen oder so, oder 3 mittlerweile, einen Post gemacht, dass es eben, oder das Mädel, was ich da gecoacht habe, und die hat da ein bisschen drüber erzählt, hat gesagt, Sandra, das ist so super, das musst du erzählen. Da haben wir da ein Video gemacht und ein bisschen eben erzählt, um was es geht. Und daraufhin, und das fand ich so schön, habe ich mehrere Nachrichten bekommen. Oh, sie war also eine Kanadierin, sie war gerade so traurig und sie hat überlegt, wie soll sie das alles hinkriegen. Und in dieser Phase, wo sie überlegt hat, wie kriege ich denn das hin, dass mir jemand hilft und wie mir jemand die Bahn beibringt oder sowas, wenn man eben alleine ohne Trainer unterwegs ist, hat sie meinen Post gesehen und hat mir direkt geschrieben. Das war ja wie so ein, naja, das wie so eine Fügung. Und mir hat dann noch eine Niederländerin geschrieben und noch eine Spanierin und ja, also jetzt gucken wir mal. Jetzt ist gerade die Nigerianerin. Wir sind jetzt eben in letzte Woche in St. Moritz gewesen
Ist sie dort
und
mitgefahren?
genau, sie ist mitgefahren. Ich sag mal, mit ihrer Fahrlinie bin ich relativ zufrieden. Sie hat erst die ersten 6 Fahrten überhaupt gemacht. Sie war nämlich leider lange im Krankenhaus und der ganze Plan, den wir uns zurechtgelegt hatten, ist ein bisschen schiefgegangen. Aber ja, wichtig ist, dass sie jetzt wieder fahren kann und einfach Kilometer sammelt, sagen wir immer, ja, dass der Popometer wieder in Gang kommt. Und ja, und wir fahren jetzt am Donnerstag oder Freitag nach Lillehammer. Dort ist dann ab nächste Woche wieder Weltcup und dann erarbeiten wir uns halt die nächste Bahn. Und wenn wir dann von Lillehammer zurückkommen, dann stoßen noch 2 oder 3 weitere Teams dazu. Und ja.
Ja, wow,
Ja, da
das ist
brauche ich jetzt noch, vielleicht hört ja der ein oder
ja.
andere golfbegeisterte Unternehmer mit zu und hat Lust, da irgendwie was mitzumachen.
Das wäre super. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Nicht, das ist, und ich überlege mir nur, was das kostet, jetzt den Bob von St. Moritz nach Lillehammer zu bringen. Das alleine
Naja,
kostet.
den fahren wir ja selber. Es
Den
ist
fahrt
ja,
ihr
also ich
selber.
habe, ja, also ich habe schon, also wir haben schon so ein paar Partner für die Golden Underdogs. Ein Partner, der stellt zum Beispiel der Simi oder uns einen Transporter zur Verfügung, um den Bob von A nach B zu fahren. Und dann noch ein weiterer, da bekommen wir noch ein weiteres Teamfahrzeug. Das fahre ich quasi, das ist unsere rollende Kommandozentrale. Und ja, das macht auf jeden Fall sehr Spaß. Und die größten Kosten, der größte Kostenfaktor sind natürlich Personal- und Reisekosten. Und alles, was dann drüber ist, eine Kufe kostet 7.000 Euro. Da möchte ich auf jeden Fall gerne auch gutes Material zur Verfügung stellen. Ein Mechaniker habe ich einen, der kostet natürlich Geld. Kann man sich ja vorstellen, was quasi ein
Ja.
Angestellter kostet. Und dann ist man ungefähr mal Minimum 100 Tage im Winter unterwegs, wo weiß auch jeder, wenn er in Urlaub fährt, was eine Übernachtung mit Essen und so kostet. Und das
Ja.
braucht man dann auch mal 100
Ja.
Tage und mal so viele Personen. Da kommt schon einiges zusammen und das hört sich dann immer viel an, aber unterm Strich ist es nicht, dass wir uns damit enorm bereichern, sondern dass wir erstmal nur die Kosten davon decken. Ja.
Ja, alle Informationen können Sie finden unter golden-underdogs.com, richtig?
Richtig. Da haben wir ein bisschen so eine Landingpage mal gebaut, dass man da sich schon mal informieren kann
Ja.
und ja.
Er hat eine unheimlich gute Vibe dazu. Das ist ja auch, und da kommen wir zum True Vibes. Golf Optimizer. Wir sind ja, oder viele Golfer sind ja verrückt nach den letzten Training Aids oder das neueste Modell Driver und jedes neues Ding, das dann endlich das bringt, was man gar nicht weiß, was man haben will. Was ist der True Vibes Golf Optimizer? Ich bin mal gespannt.
Ja, das ist in der Tat ein bisschen schwierig, einfach so zu erklären, aber es hat alles was mit Schwingung und Frequenzen zu tun. Und ich habe in meiner Karriere auch mit meinen Bobs immer so Sachen ausprobiert.
Mit deinem
Ja, und
Schätzchen.
alles mit meinem Schätzchen, genau. Und zumindest hat es mir vielleicht auch irgendwo recht gegeben, dass das gar nicht so verkehrt war. Und ich habe irgendwann mit einer Freundin, das war so eine Weinschorle-Laune auf dem Balkon. Und dann hat sie gesagt, Mann, ey, du weißt da so viel drüber und so, hast du nicht Lust, da irgendwie was zu machen? Und habe ich gesagt, naja, Bob fahren, das tun nicht so viele Leute. Und du musst es, ne, gerade die Deutschen wollen immer mit Zahlen, Daten, Fakten irgendwie was hören und belegbar haben. Und da habe ich gesagt, naja, aber ich könnte mir vorstellen, und sie ist ehemalige Golfpro. Und da habe ich gesagt, naja, man könnte das natürlich in Echtzeit, zum Beispiel mit dem Trackman oder auch fürs Putten etwas machen, also Zielgenauigkeit,
Ja.
Treffergenauigkeit, auch dieses Thema mentale Stärke, ja. Und der Mensch geht ja immer eine Verbindung mit dem Material ein und das habe ich im Bob ja auch gemacht. Und ja, um Einstein zu zitieren, ja, alles ist Energie. Und das sind kleine Datenträger, sage ich mal, wo Informationen aufgespielt werden. Es ist so unglaublich und viele meinen dann immer, man muss vielleicht in so eine Esoterik-Ecke abgeschoben werden. Aber ich bin ja jetzt nicht so eine Esoterik-Tante in Anführungsstrichen, sondern ich möchte das auch belegen. Und in dieser Phase, Mensch, mach doch da was draus, habe ich dann meinen Papa angerufen, habe gesagt, Vati, ich habe hier eine Idee. Hast du Lust? Und er sagte, da macht er mit, ja, und das hat ihn so als Frischrentner auch motiviert, irgendwie noch was zu machen. Und dann habe ich bei einem Golfturnier einen kennengelernt, der ist ja wahrscheinlich in der Golfszene bekannt, den Putt-Guru.
Das ist der Herr Rosenkranz.
Richtig, der Horst Rosenkranz. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe eine Idee, ne? Können wir uns mal treffen und ich erzähle dir mal was? Und mir ging es ja darum, dass ich das eben belegen kann. So, ich hatte eine Idee, aber ich wusste nicht, ob es passt. Ich habe mir nur gedacht, es müsste eigentlich gehen. Und dann habe ich mit ihm angefangen. Und dann, das war super, super spannend. Und er hat mich angeguckt wie so ein Auto, weil er gesagt hat, weil er es gar nicht verstanden hat. Ja, man versucht sich zu verbessern, 1, 2, 3, 4% oder sowas, was da rauskommt bei dem Fitting. Und er hatte dann mit meinen Produkten zwischen 15 und 25% Verbesserung.
Wow.
Und das war dann schon gewaltig. Und er hat dann noch so ein bisschen getestet mit anderen und vor allen Dingen so gipsgeschädigte Golfer. Er hat mir dann vom Gips erzählt.
Ja.
Da hat er noch nie was von gehört. Und dann habe ich mich da selber erstmal belesen, was das ist. Und dann habe ich da halt ein Programm entwickelt, ein Frequenzprogramm entwickelt. Und das Programm auch, also ich habe es selber programmiert, geschrieben mit meinem Vater zusammen. Und dann haben wir da verschiedene Trägermaterialien als Testmaterialien gehabt. Und dann bin ich zweimal bei dem Horst Rosenkranz gewesen. Und dann haben wir die Tests gemacht. Und das war wirklich, das war sofort das Ergebnis da. Und er war total begeistert. Dann hat meine Freundin, die auch so ein bisschen mit Marketing und so zu tun hatte, hat sie gesagt, ja, okay, da müssen wir jetzt irgendwas entwickeln, wie wir das auf den Schläger bringen. Das muss ja auch benutzbar sein und einfach sein, also wie in einem Aufkleber. Und das ist alles handmade. Ich bastel alles selber zusammen und dann kommt das da drauf. Ich habe auch gar nichts dagegen, das vielleicht anders zu machen, aber das ist jetzt erstmal so der einfachste Weg, diesen Aufkleber da drauf zu kleben. Und die meisten Leute, ich habe dann auch so mal so wie so Demo-Tag gemacht, dass die Leute das probieren konnten und die waren dann, das war, also ganz oft wird gesagt, das kann ja jetzt nicht sein. Ich habe gepattet wie ein junger Gott, aber es kann ja jetzt nicht an dem Aufkleber
Ja.
liegen.
Also
So,
der
aber
Aufkleber, den klebe ich auf meinen Paddelkopf drauf oder auf den Griff oder wo immer.
auf, genau, unterm Griff an den Schaft
Ja,
und
und dann sammelt der Daten irgendwie.
nee, der sammelt auch keine Daten,
Was macht er
sondern
denn?
du gehst in Resonanz mit dem Schläger in eine andere Resonanz. Es hat ja was mit Frequenzen zu tun. Ja, manche fühlen sich auch dann irgendwie sicherer, besser, wie auch immer. Der Jips ist, ich war auch bei Peter Wolfenstädter und der hat da auch, das war so kalt, dann bin ich noch schnell ans Auto und habe mir eine Jacke holen wollen, weil das war, glaube ich, im Oktober oder November, wo wir das da gemacht haben. Und dann kam ich zurück und dann hat er gesagt, ja, reicht mir schon. Und ich dachte mir, oh Gott, jetzt dachte ich, jetzt sagt er mir, was für Quatsch oder so, sagt er, er hat keine Ahnung, er versteht es nicht, aber normalerweise hat er von 10 Mal schlägt er immer irgendwie so einen Haken.
Ja.
Das war jetzt 9 Mal nicht. Und
Ich meine, es gab früher mal diese magnetischen Armbänder und so weiter. Geht das in die Richtung?
ja, das geht in die Richtung, aber das ist dann in der Regel eine Frequenz gewesen. Also es gibt ja auch die Magnetfeldmatten, wo man so dieses Thema Regeneration, da läuft dann halt eine Frequenz für Regeneration, aber das ist dann eine, vielleicht mal noch eine zweite. Und auf diesen, ich sag mal, Datenträgern kann man sich ja vorstellen, wie auf einer CD ist Informationen drauf gebrannt oder drauf gespielt. Und wenn ich die in den richtigen Datenträger lege, wandelt es das um in Musik. Und da ist der Körper in der Lage, das so zu, die Zellen das so zu lesen, dass sie quasi, ich will jetzt auch nicht zu abgedreht und verrückt
Nee,
klingen,
ein Rhythmus.
nee, die sind in der Lage, dass jede Zelle schwingt auf einer bestimmten Frequenz, wenn sie gesund ist und wenn es ihr gut geht. Ja, ob das jetzt, und jedes Herz, die Frequenz kann man am EKG dann sehen. Ja, und da kann ein Arzt ja lesen, anhand von den Spitzen, ist das jetzt gut oder schlecht. Und Beispiel Frequenzen beim Radio. Ja, wenn ich da am Radio am Knöpfchen drehe, mittlerweile nicht mehr beim Digitalen, aber dann war irgendwann so ein Rauschen und irgendwann habe ich die Musik nicht mehr gehört, weil die Frequenz nicht mehr die richtige war. Wenn ich zurückgegangen bin auf die Frequenz, habe ich die Musik wieder gehört. Und so kann man sich das ja auch beim menschlichen Körper vorstellen. Wenn ich irgendwann aus dieser Range raus bin und das nicht mehr stimmt, reagiert der Körper mit Verspannung, mit Schmerzen, mit was auch immer oder mit mentalen Geschichten und man weiß, welche Frequenzen für was gut ist. Ja, also und Farben sind ja auch Frequenzen und Töne, wie aus der Musik, sind ja auch Frequenzen und aus verschiedenen Tönen und Frequenzen ergibt sich eine schöne Melodie. Und es gibt zum Beispiel auch so Forschungen, dass man Wein oder Käse mit bestimmter Musik und die schmecken, ist der gleiche Käse und den einen Käse bespielst du mit Heavy Metal und den anderen mit klassischer Musik und die schmecken unterschiedlich.
Ich kenne das. Gibt es eine ganz tolle Webseite mit welche Musik man zu welchem Cocktail hören soll.
Ja, oder ja,
Das
oder
ist wirklich.
ein Weinhändler, weiß ich, der bespielt den Wein, den einen Wein auch mit klassischer Musik und den anderen mit, ich
Ja.
weiß nicht. Also, und jeder kennt, dass er bei einer bestimmten Musik schön entspannen kann, ja,
Und
weil
das
das eben.
Konzept ist dann nicht nur für Golf, das kann
Nee, das ist,
für
also
alle.
es ist für alles, aber es gibt dann halt, ne, Programme, die jetzt eben fürs Putten sind, habe ich
Ja.
dann gemacht. Dann dann irgendwann für normale Schläger, also dass du dann auch, ne, den Driver weiterhaust, so und so viel Prozent. Und da war ich dann bei Westgolf, bei Craig West in Troisdorf.
Hello, Craig.
Ja, der war, also meine Freundin, die kannte den halt, hat ihn angerufen und dann hat sie mir gesagt, hier, pass auf, du kannst ihn anrufen, aber ich glaube, der denkt, ich saufe jetzt schon mittags. Das war so ihre Aussage.
Er ist ja immer sehr skeptisch, nicht? Zum Anfang.
Und ich habe ihn dann angerufen und er hat sich so gedacht, naja, okay, wenn die Olympiasiegerin ist und dann weiß die vielleicht doch ein bisschen was, ich höre es mir mal an. Und dann bin ich zu ihm hingefahren. Er hat sich gedacht, ich nehme mal eine Stunde Zeit. Ich war dann 4 Stunden dort. Und der hat irgendwann hat er gesagt, also jetzt will ich das auch probieren. Das gibt's doch nicht. Und dann war der halt total begeistert und hat dann nur gesagt, Sandra, ich habe in meinem ganzen Leben das Siebeneisen noch nie am Trackman auf 160 Meter oder irgendwie so. Ja, also ist schon jetzt eine Weile her. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ja. Aber es fehlt dann immer so dieses gewisse, jeder merkt, da ist was. Aber es ist nicht so richtig zu erklären und das kann ja dann irgendwie nicht sein. Und dann die, die es haben, die sind begeistert davon. Und da kommt dann auch mal, Sandra, ich brauche mal wieder. Und
Auch mal wieder.
dann wird es bestellt, aber ja.
Ja, manchmal ist es eine gute Idee, nicht warum zu fragen und das einfach nur geschehen lassen. Nicht? Ich meine,
Ja. Einfach mal machen. Könnte ja gut werden.
wenn der Horst sagt 10, 15%, das sind ja 3 bis 5 Putts pro Runde. Das ist eine Hausnummer. Nicht? Und bei den Clubmeisterschaften über 3 Runden, das sind 15 Schläge, zack.
Ja, und selbst wenn du das weiter runter reduzierst, du musst ja nicht durchdrehen damit und das Maximum, sondern mach doch Worst Case, ja.
Ja.
Und selbst wenn es dann 5 sind. Aber ja.
Wo finden wir den True Vibe Golf Optimizer?
Auf der Homepage.
Auf der Homepage True Vibes Golf Optimizer. Einmal
Nee,
für
einfach
alle.
truevibes.de.
Truevibes.de, meine Damen und
Ja,
Herren.
aber nicht, dass jetzt die Plattform, also ich muss gestehen, da war wenig los die letzten Wochen, was so Bestellungen angeht. Nicht, dass das jetzt so durch die Decke geht, weil ich verschicke das ja alles selber. Ich bin jetzt 2 Wochen
Ja,
in
ja.
Lillehammer. Dann kann ich es
Finde ich
nicht
toll.
bestellen.
Und der Papa ist auch immer irgendwie dabei. Mit was?
Der ist nicht dabei,
Also,
nee.
aber im Projekt.
Der ist mit dem Projekt dabei und der hat auch so, für solche Fälle hat er quasi so ein, wie soll ich das sagen, so eine Grundausstattung zu Hause, dass er was verschicken kann, wenn ich unterwegs bin. Aber ich glaube, vom Golfen hat er, glaube ich, nicht mehr so viel da, wenn überhaupt.
Vielleicht wird sich das ja auch ändern. So ein ganz
Ja.
geschmeidiger Übergang noch.
Also man kann, wenn ich das noch
Ja,
sagen
bitte,
darf,
bitte, bitte.
Leute mit, ich sag mal, Thema mehr Energie, mentale Stärke, Schmerzregulation, besser schlafen und Tiere, habe ich da auch Programme für entwickelt. Ja.
Okay.
Also wer schlecht schläft, der kann da auch mal gucken.
Ich putte schlecht und schlafe schlecht.
Ehrlich, naja, vielleicht,
Ja,
vielleicht können wir ja einen Deal machen.
können wir mal gucken. Aber ein ganz geschmeidiger Übergang. Und an der Stelle würde ich gerne meinen Freund Stefan aus Lohne grüßen. Oder ich weiß nicht, ob ich dich von ihm grüßen soll oder nicht. Es geht um das Foto, was wir benutzt haben, um hier ein bisschen Reklame für den Podcast zu machen.
Ja.
Im Rennanzug mit den roten Stilettos. Was ist
Ja.
denn die Geschichte dabei, bitte?
Ach, die Geschichte dabei war, dass ich mit meinem Team, mit meinen Mädels einfach mal ein Fotoshooting machen wollte. Ja, Mädels oder überhaupt. Also man hat ja schon gerne mal schöne Fotos von sich.
Ja, sicher.
Und ich hatte über viele Jahre einen Friseur, der uns immer, ne, schick gemacht hat. Und mit dem habe ich auch mal ein Fotoshooting gemacht und den habe ich einfach, der sagte, klar, sag Bescheid und dann machen wir mal was. Und dann hat der uns quasi hübsch gemacht, Haare gemacht, hat mit seinen Mädels Make-up etc. Und wir haben uns einen Fotografen hatte ich quasi gefragt, ob er uns fotografiert. Und da haben wir dieses Shooting tatsächlich am Königssee im Startbereich im Sommer auf Beton gemacht, bisschen abgehangen, Nebelmaschine dabei gehabt und einfach, ja, so Ideen gehabt, was könnten wir machen? Und so dieses Thema, nicht immer irgendwie das Gleiche und man macht nur ein Foto, wie man im Schnee steht, sondern dass man einfach mal was anderes hat. Und da haben wir gesagt, hallo, wir sind Mädels und dieses Thema Mädchen in einer männerdominierenden Sportart oder früher von Männern betrieben. Wir können auch mal zeigen, dass wir ein bisschen weiblich sind. Und ich hatte dann diese Idee, ey, wir ziehen einfach mal High Heels zu unserem Rennanzug an.
Ja, ganz tolle Bilder.
Ja, und dann habe ich da, die habe ich sogar noch, diese roten.
Und
Also,
alles vor Photoshop. Alles authentisch.
da ist nichts, kein Photoshop.
Ja, ich weiß, alles, da gab es Photoshop noch gar nicht.
Nee, na, mit Sicherheit, aber jetzt nicht so. Das war 2012 haben wir das
Ach
gemacht.
so,
Und,
okay. Die Bilder sind Wahnsinn und nochmal schöne Grüße an Stefan. Liebe Sandra, eine Frage habe ich noch.
oh, du kannst, guck mal, ich glaube, wir haben eh schon überzogen.
Ja, Hammer. Aber wir wollen ja auch ein bisschen was aufheben, falls du mal wiederkommst. Dann
Ja.
können wir darüber reden, wie ich mit den, mit dem True Vibes funktioniere. Du gewinnst die Clubmeisterschaften
Wer sagt das?
im Golf. Ich sag das. Warum nicht?
Aber ich habe, nee, da müsste ich ja, die Eagles, da ist man ja Mitglied in Bad Griesbach.
Ja.
Und da bin ich ja so gut wie jetzt, wo ich nicht mehr in Bayern wohne, bin ich ja da irgendwie noch weniger da unten. Und ja, ich spiele da gar nicht irgendwie mit, glaube ich. Nee, hab noch nie
Aber
eine Meisterschaft mitgespielt.
nehmen wir mal an, du spielst mit. Oder die Golden Underdog, die Nigerianerin, gewinnt ein Rennen. Auf jeden Fall gibt es eine große Party.
Ja.
Und die findet in einer Karaoke-Bar statt. Welches Lied würdest du singen?
Scheiße. Hätte ich mich da mal ein bisschen drauf vorbereitet. Also ich glaube irgendwas Ostdeutsches von Pudis oder von Karat oder so.
Über sieben Brücken.
Ja,
Was?
oder ja, ich weiß es nicht. Ich denke auf jeden Fall irgendwas Deutsches.
Hm,
Doch.
okay.
Ja.
Sehr schön. Vielleicht sehen wir das hier.
Vielleicht besser nicht.
Ja, liebe Sandra, 1,5 Stunden, super. Deine Leistung und die deiner olympischen Kameraden inspirieren und erinnern Menschen wie mich daran, dass auch wir durch harte Arbeit und Ausdauer unsere Träume verfolgen können, Herausforderungen überwinden können und Dinge erreichen können.
No pain, no gain.
Und vor allen Dingen Sachen, die uns andere Menschen vielleicht auch gar nicht zutrauen. Und dafür bedanke ich mich bei dir.
Ja, und das Schöne ist ja dann, der Stolz, der bleibt für immer.
Der bleibt für immer. Der Stolz, der bleibt für immer. Meine Damen und Herren, das war's. Vielen Dank, Sandra.
Ich danke auch.
Wir bleiben in Kontakt und ich bin auf jeden Fall dabei bei True Vibes. Muss ich mir sofort angucken. Ladies and Gentlemen, viel Glück in Lillehammer.
Herzlichen Dank
Ja.
und ja, ich bin gespannt auf Feedback, ja, oder
Auf jeden Fall.
ob irgendwas passieren wird und vielleicht darf ich ja noch mal wiederkommen, weil die Leute neugierig über mich
Einmal
immer geworden sind.
ein Golfshow All-Star, immer ein Golfshow.
Ehrlich, es
Ja,
hat mir
unsere 120 Gäste, was weiß ich, die wann immer die wollen, können die wiederkommen.
Auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet,
Das
unser
freut mich.
Gespräch. Und das ist ja auch immer schön, mal wieder im Stübchen zu kramen und irgendwelche Geschichten rauszuholen. Oder ich fand auch deine Fragen sehr schön gewählt. Ja, ich glaube, das ist ja auch immer schwierig, dann die richtigen zu stellen. Oder man denkt dann, hoffentlich stelle ich die richtigen Fragen und keine blöden. Also übrigens, wenn wir schon dabei sind, die wirklich die dämlichste Frage, die mir immer gestellt wurde, war immer so, wie bist du zum Bobsport gekommen? So.
Ich hatte jetzt schon Angst, dass es die Karaoke-Frage war.
Nee, die hat tatsächlich noch keiner gestellt. Deswegen habe ich vielleicht auch keine so super schnelle Antwort parat gehabt, aber ich weiß gar nicht, Karaoke. Ich glaube, Spaß hätte ich und hätte man mit mir wahrscheinlich schon beim
Ja.
Karaoke. Aber ich habe es noch nicht wirklich so gemacht, nee.
Und der Stolz, der bleibt für immer.
Der Stolz bleibt für immer.
Vielen Dank.
Ich
Ciao,
danke
ciao.
auch. Ciao.